Das Wort Gottes steht heute unter dem Begriff oder unter dem Satz: Was sind die Wirkungen von Gottes Geist? Wir hören dazu einige Verse aus Lukas Kapitel 8, und zwar die Verse 16 bis 18. Niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank, sondern er setzt es auf einen Leuchter, auf das, wer hineingeht, das Licht sehe. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, auch nichts Heimliches, das nicht kund werde und an den Tag komme. So seht nun darauf, wie ihr zuhöret. Denn wer da hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, von dem wird genommen, auch was er hat, auch was er meint zu haben. Auch was er meint zu haben. Hier bei dem Gleichnis von dem angezündeten Licht werden wir an die Quelle des Lebens erinnert, das die Gläubigen in ihrem Herrn selbst haben. Und so kann der Psalmist schon ausrufen: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und so kann uns, oder so kann uns der Herr seinen Nachfolgern sagen: Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Lukas 12. Sowie auch das Wort: Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Lampen anzünden heißt demnach nicht nur predigen, sondern zuallererst so leben, dass das Licht hell leuchten kann, damit andere ans Licht kommen können und um damit die Segnungen des Geistes Gottes erfahren zu können. Wie wir gehört haben, ist eine Lampe, die versteckt wird, ohne jeden Nutzen. Es geht also darum, um einen göttlichen Einfluss, wie wir es bei der Gemeinde in Thessalonich finden, von der es heißt: Von euch ist auserschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist auch euer Glaube an Gott bekannt geworden. 1. Thessalonicher 1, Vers 8. Es ist ja Gottes erbarmende Liebe, dass man die Wahrheiten seines Reiches erfahren soll, die Köstlichkeiten Gottes, den Reichtum Gottes erfahren kann. Der Jesus Christus ist ja das wahre Licht, von dem es heißt: Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Johannes 1, Vers 9. Als Reflektoren seines Lichtes, die wir sein sollen und dürfen, sollen wir sein Licht leuchten lassen und nicht verbergen. Und wir kennen das Wort, das besagt, dass wir das Licht der Welt sind. So sagt es der Herr in Matthäus 5, Vers 14. Und deshalb müssen wir die Mahnung unseres Herrn sehr ernst nehmen. So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Das Licht in dir Finsternis sei. Er, unser Herr, wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren, sagt Gottes Wort. Wir haben eben gehört, was in Vers 18 steht: So seht nun darauf, wie ihr zuhöret. Denn wer da hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, von dem wird genommen, auch was er meint zu haben. Der Herr verknüpft das Hören des Wortes mit dem Leuchten des Lichtes des Zeugnisses. Unermessliche Wahrheiten sind vom Herrn uns gegeben worden. Wer da hat, ist der, der das Wort hat, das gesprochen worden ist. Durch die Wirksamkeit des Geistes wirkt das Wort die Wiedergeburt, weil er das Wort ist. So sind die, die durch das Wort Vertrauen zu ihm fassen konnten, aus Gott, aus dem lebendigen Samen geboren. Wer da hat, dem wird gegeben. In ihm ist ja, in dem Herrn Jesus Christus, ist dir und mir als Gläubiger die Fülle gegeben. Das hat uns der Herr wunderbar verheißen. Wenn wir jedoch das, was wir hören, nicht ernst nehmen, dann wird auch das, was er zu haben meint, von ihm genommen werden. Das bezieht sich natürlich auf den, der nicht ein Tempel des Geistes Gottes ist, damit wir nicht missverständlich reden. Ohne Wiedergeburt kein Leben aus Gott. Dann ist im Grunde genommen alles nutzlos, auch jede Religiosität, von der ja viele meinen, sie bringt sie in den Himmel. Und dann haben wir eine katastrophale Selbsttäuschung, die wir dann erliegen, wenn wir meinen, durch unsere eigene Religiosität in den Himmel kommen zu können. Und so werden wir von dem Herrn Jesus Christus selbst zur Achtsamkeit ermahnt, sieht zu, dass euch nicht jemand verführe. Vergessen wir nicht, dass wir uns selbst der größte Feind sind. Je mehr wir dem Herrn nachfolgen wollen und nach dem trachten, was des Geistes ist, werden wir feststellen, wie viel Fleisch noch in uns ist, und das uns dann Probleme bereiten kann, wenn wir sie nicht dem Herrn ausliefern. Von daher ist es so wichtig, sich zu erinnern, was der Herr Jesus in Johannes 16 zusagt. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Das ist eine von den unübertrefflichen Wirkungen des Geistes Gottes, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Und der Jesus verspricht uns weiter etwas Ungeheures, denn er, der Geist, wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Von dem Meinen wird er es nehmen, sagt der Jesus Christus. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Können wir uns das recht vorstellen? Von dem Meinen wird er es nehmen und uns, dir und mir, verkündigen. Wenn wir jetzt etwas von den Wirkungen von Gottes Geist hören werden, sollten wir uns unter allen Umständen diese untrügliche Zusage unseres Herrn Jesus Christus im Herzen haben. Sollten wir das im Herzen haben. Der Jesus Christus verheißt uns ja in Johannes 4, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Dazu aus Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Der Jesus Christus wollte an denen, die ihm als ihren Heiland vertrauen, ein zweifaches Werk tun. Er wollte ihre Sünden wegnehmen und sie mit dem Geist taufen. Und dieser Geist aus Gott, der jetzt in den Gläubigen wohnt, ist die Quelle, die ihr Leben so verwandeln kann, dass sie mit den Strömen lebendigen Wassers verglichen werden können. Er würde als der geistlich Gegenwärtige in ihnen leben und bleiben. Ein göttliches Leben, übernatürlich in seinem Wesen, würde in sie hineinfließen. Und ein göttliches Leben, übernatürlich in seiner Kraft, würde von ihnen ausgehen, hat jemand gesagt. In Johannes 14 lesen wir weiter, was der Herr Jesus Christus uns heute Morgen sagen will. Ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen. Ich komme zu euch. Ist das nicht herrlich? Dieses ein anderer Tröster ist ein anschauliches und ein bestimmtes Wort und bedeutet doch, dass einer, der zur Hilfe eines anderen herbeigerufen wird. Das ist das große Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen, dass ihnen die Fülle, die sie in Christus haben, bewusst wird. Dass diese Fülle uns bewusst wird und bleibt und sie ist ein Verlangen und sie ein Verlangen haben, das, was ihnen in Christus geschenkt ist. Zur Ehre ihres gnadenreichen Herrn, das auch zu nutzen. Und so wissen wir aus Römer 8 über das Leben im Geist, da heißt es Römer 8, Verse 16, 17, derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht sein werden. Dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Heilige Geist wirkt also in dem Gläubigen, um ihn zur Entscheidung zwischen dem Selbst und Jesus Christus zu bringen. Das haben wir täglich nötig. Das Fleisch indes wirkt, den Gläubigen fleischlich-irdisch bleiben zu lassen, wie der Geist danach strebt, ihn geistlich umzugestalten. Und so haben wir ja diese Ermahnung in Galater 5, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Dieselben sind wiedereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ist das für uns nicht derart hilfreich, dass der in uns wohnende Geist wieder das Fleisch arbeitet? Wie können wir sonst wohl unsere verderbte Art, auch unsere fleischliche Frömmigkeit, die nicht aus Gott kommt, erkennen? Ja, es ist dem Heiligen Geiste Gottes ein besonderes Anliegen, uns voll in Beschlag zu nehmen. Wir sollen ja im Überfluss göttlichen Lebens sein. Jemand hat gesagt, das überfließende, geisterfüllte Leben zurückzuweisen, ist die größte Sünde des Gläubigen. Ich wiederhole. Das überfließende, geisterfüllte Leben zurückzuweisen, ist die größte Sünde des Gläubigen. Es ist ja das Wirken des Geistes Gottes, das Leben des Herrn Jesu Christi, das auf dieser Erde sich in seinem Leibe, an dem er das Haupt ist, manifestieren will. Wir dürfen ja sein Leib sein, Tempel des Geistes Gottes. Der Geist Gottes aber kann diese Aufgabe nur in dem Maße erfüllen, wie wir ihm dazu die Freiheit oder Einwilligung geben. Wir kennen die bekannte Stelle aus Galater 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Im Grunde genommen ein Bild des Herrn Jesu Christi. Dieses Wesen kann nie durch menschliche Anstrengungen hervorgebracht werden. Wir müssen unbedingt festhalten, nur Göttliches kann Göttliches wirken. Der Heilige Geist wird das in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen, wenn wir ihm Raum geben. Und dieses Raumgeben für den Heiligen Geist erfordert von uns, dass wir uns immer wieder neu reinigen lassen. In Epheser 4, 30 stellt uns etwas vor Augen, was wir durch seinen Geist längst erkennen und erkennen können. Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Ich kann doch im Grunde genommen nur jemand betrüben, der mich liebt. Haben wir das schon mal bedacht? Dass wir Geliebte des Vaters sind, immer wieder neu das zu buchstabieren. Jetzt ist die Frage also, womit können wir Gottes Geist betrüben oder auch dämpfen? Das heißt, zurückweisen, mehr oder weniger. Jemand hat das so fixiert. Er ist der Geist, also der Heilige Geist. Er ist der Geist der Wahrheit. Also alles Falsche, Betrügerische und Heuchlerische betrübt ihn. Er ist der Geist des Glaubens. Also Zweifel, Unglaube, Misstrauen, Selbstquälerei und Angst betrüben ihn, dämpfen diesen Heiligen Geist. Er ist der Geist der Gnade, so dass ihn alles, was hart, bitter, ungütig, undankbar, boshaft, unversöhnlich oder lieblos ist, betrübt. Es betrübt ihn und dämpft ihn. Er ist der Geist der Heiligkeit, so dass ihn alles Unreine, Befleckende oder Erniedrigende betrübt. Er ist der Geist der Weisheit und Offenbarung, so dass ihn Unwissenheit, Eigendünkel, Anmaßung und Torheit betrüben. Er ist der Geist der Kraft, Liebe und Zucht, so dass ihn alles, was unfruchtbar, vergeblich, unordentlich, verworren und zuchtlos ist, betrübt. Er ist der Geist des Lebens, darum betrübt ihn Gleichgültigkeit, Lauheit, geistliche Stumpfheit und Tod. Er ist der Geist der Herrlichkeit. Denkt man da an 1. Petrus 4, Vers 14, dass der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht, steht da. Wunderbares Wort. Er ist der Geist der Herrlichkeit. Darum betrübt ihn alles Weltliche, Irdische und Fleischliche. Ich darf kurz wiederholen, was der Heilige Geist ist. Geist der Wahrheit, Geist des Glaubens, Geist der Gnade, Geist der Heiligkeit, Geist der Weisheit und Offenbarung, Geist der Kraft, Liebe und Zucht, Geist des Lebens und Geist der Herrlichkeit. Und so sagt die Schrift von diesem Geist, dass er in uns wohnt. Warum? Damit wir in allen Stücken an Christus wachsen. Epheser 4, Vers 15. Wir wissen, dass uns die Schrift ermahnt, den Geist nicht zu dämpfen. Und das tun wir, wenn wir unserem Herrn beispielsweise Nein sagen, wenn er uns gebrauchen will. Wenn uns das klar und deutlich wird, er will uns gebrauchen. Und das dürfte wohl die schwerste Aufgabe des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen sein, sie dazu willig zu machen. Dass der Wille Jesu Christi sie wirklich auch bestimmen kann. Der Heilige Geist hat auch zugleich immer wieder die Aufgabe in unserem Leben, das heißt in dem Leben, das wir als Wiedergeborene jetzt aus ihm haben, uns die Sünde zu zeigen und darauf den Finger zu legen. Je mehr wir uns auf das Wirken seines Geistes einlassen, umso mehr werden wir erkennen, auch unsere sündige Art, die wir an uns haben und unsere Verfehlungen. In seinem göttlichen Licht werden unsere Verschmutzungen deutlich. Je näher wir an sein Licht kommen, umso mehr werden wir, wie es einmal Luther, glaube ich, gesagt hat, unser unflätig Kleid sehen. Er will uns auch zeigen, wie wir von unseren Sünden gereinigt werden. Und das ist so wunderbar. Das ist für unser geistliches Leben überaus wichtig, dass wir diese Reinigung haben von unseren Verfehlungen. Was bin ich froh darüber, dass ich das sagen darf und ihn damit rühmen darf. Dass uns Gnade und Barmherzigkeit als Gläubige krönen. Sehen wir uns den bekannten Vers aus 1. Johannes 1, 9 richtig an. Da heißt es ja, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Untugend. Ist das nicht herrlich? Hier helfen nicht Gewissensbisse oder ein Bedauern, auch kein erzwungenes Geständnis, wenn wir bei einem Vergehen ertappt werden, auch kein halbes Geständnis mit dem Reden der Selbstentschuldigung und Selbstrechtfertigung. Vor unserem Herrn gilt wirklich nur ein aufrichtiges Herzensbekenntnis, das aus einem zerschlagenen Gemüt kommt. Und dazu will uns die Wirksamkeit des Heiligen Geistes täglich neu verhelfen. Dann aber, und nur dann, werden wir sofort Vergebung und Reinigung durch unseren Erbarmer erfahren. Das will wirklich Gottes Geist in uns bewirken. Wo wären wir, frage ich, müssen wir uns fragen, wenn er das nicht in unserem Leben schaffen könnte und schaffen würde und schaffen wollte. bedenken wir auch, dass wir die Wirkung des Geistes Gottes, wenn wir die Wirkung des Geistes Gottes betrachten, wie sein Geist uns ein göttlicher Lehrer und Führer ist. So hat beispielsweise der Herr Jesus Christus vor seiner Himmelfahrt verheißen, und was er verheißt, das ist untrüglich, das ist wahr. Er sagt zu uns auch heute: Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, in seinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles des, was ich euch gesagt habe. Er will auch zugleich der große Offenbarer in unserer Nachfolge sein. So lesen wir in 1. Korinther 2, sondern wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Und jetzt kommt dieser fundamentale Satz: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Durch Gottes Geist wissen wir, was Gott in Christus denen gegeben hat, die sich ihm anvertrauen durften. Er wirkt in uns auch, wenn wir uns nicht nur mit den Anfängen unseres Heils befassen wollen, dass wir den Weg des Lebens wirklich kennen und darauf im Geiste wandeln können. Und das erwartet er von seinen Kindern. Das ist nicht in unser jeweiliges Belieben gestellt. Wir büßen sonst unsere Salzkraft für die Welt ein und werden auch keine Frucht bringen, wenn wir uns nicht durch seinen Geist korrigieren und führen lassen. Wenn wir seinen Sinn haben, dann können wir auch geistliche Wahrheiten erfassen. Und so lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 20: Ihr habt die Salbung. Von wem? Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Und wisset alles, steht da. Ihr habt die Salbung. Haben wir unsere Augen salben lassen von dem, der uns seine Erhabenheit zeigen will, der uns immer wieder neu seine Größe und seine Wunder, die er an uns tut, zeigen will, offenbaren will? Bekanntlich ist ja unsere Blickrichtung oft entscheidend für unser geistliches Wachstum. Darum ist dieses Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, so ganz wichtig. Und das bewerkstelligt auch dieser Geist aus Gott selber. Der Herr selber hat das so verordnet, dass wir uns nicht bemühen und abstrampeln müssen, sondern dass wir den Geist Gottes an uns wirken lassen. Und wirken lassen, wenn wir ihn nicht dämpfen, dann wirkt er so, dass wir die Möglichkeit haben, uns von seinem Geist leiten zu lassen, auf ihn zu schauen. Und wer auf ihn schaut, der wird immer wieder neu erfrischt. Ich hatte gestern noch mit einem Bruder ein Gespräch in dieser Richtung, der mir dann sagte: Wenn ich kaputt von der Arbeit komme, müde, dann gehe ich ins Gebet, dann schlafe ich, dann schaue ich auf diesen Herrn, der mich immer wieder stärkt. Und jeder, der das tut, wird dem Herrn in gleicher Weise die Ehre geben, dass er es ist, der uns stärkt. Und das ist das Wunderbare, dass wir nie bei ihm enttäuscht werden. Bei Menschen werden wir enttäuscht, von uns selbst sind wir enttäuscht, aber nie von ihm. Lasst uns auch schauen auf diesen Herrn. Und dieser Heilige Geist, der will auch in uns bewirken und uns davon überzeugen. An dir und mir will er das tun, nämlich davon, dass wir ohne diesen Herrn Jesus Christus, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, nichts, aber auch absolut nichts, was ewig wert, was ewig gültig ist, dass wir nichts ohne ihn tun können. Und es ist so wunderbar, dass er selbst das Wollen und das Vollbringen seines Willens in unserem Leben wirken will und kann. Und da möchten wir immer wieder neu darum bitten, dass wir ihn nicht dämpfen, das auch in uns zu vollziehen. Nur dann sind wir wirklich glückliche Leute. Dann können wir zufrieden sein, auch in allem Leide, wie wir das heute aus dem Zeugnis der Sabine Besmin gehört haben. Dass sie in allem Leid, auch vor den anderen Leidenden dort in der Klinik, den Herrn loben kann, dass die erstaunt sind. So will der Geist Gottes uns sich in unserem Leben mächtig erweisen. Ist das nicht herrlich? Die wir so schwach sind, er will sich mächtig an uns erweisen. Das heißt, uns die Kraft Gottes geben, seinen Willen zu erfüllen. Mich fragte gestern jemand, ja, warum beten wir eigentlich nicht das Vaterunser? Naja, er kommt aus einer anderen Ecke, da wird das nicht so getan. Deshalb denken wir an die ersten drei Bitten. Dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Er bezeichnet sich als Christ, aber ich sage, haben wir nicht unser Problem, dass wir seinen Namen nicht recht heiligen, dass wir nicht nach seinem Willen fragen? Das redet sich so leicht daher. Das Vaterunser ist ja leider so abgemünzt worden. Wir kennen das ja aus von anderen Seiten her, dass man glaubt, wenn man 10-mal das Vaterunser betet, dass man dann die Sündenvergebung hat. Wir kennen das, der einmal sich mit anderen Lehren befasst hat, wie töricht das ist. Man muss Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und es ist leicht gesagt, dein Wille geschehe, wenn ich versuche, immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue meinen Willen zu tun. Wer sich selbst kennt, der weiß das. Aber unsere Zeit reicht hier nicht aus, um das ein wenig aufzuzeigen, was unser Heiland, unser Herr Jesus Christus, der treue Hüter, durch die Gabe seines Geistes uns wirklich geschenkt hat. Da möchte der Herr uns die Augen dafür öffnen. In der Stille vor seinem Angesicht will uns das immer wieder neu groß werden, durch die Wirksamkeit seines Geistes. Und sein Geist will uns dann auch zur rechten Anbetung und zu Lob und Dank führen, wie es ihm wirklich gebührt. So heißt es ja in Römer 8, der Geist unseres Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen aufs Beste vor Gott. Der Geist unseres Gottes vertritt dich und mich mit unaussprechlichem Seufzen aufs Beste vor Gott. Römer 8, 26, 27. Denn wir wissen, so heißt es weiter, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Ist das nicht wirklich tröstlich? Der Geist hilft dir und mir wirklich auf, dass wir laufen können und nicht müde werden, wie die Schrift sagt. Denn wir haben nach Gottes Wort nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass wir uns abermals fürchten, sondern wir haben einen kindlichen, wir haben einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater. Wenn wir aus Gnaden die Wirkungen der Rechtfertigung, die wir dem Herrn Jesus Christus haben, vor Gott haben, der gesamten Errettung, das zentrale praktische des Evangeliums erkennen können, so ist das nicht unsere Klugheit, sondern des Geistes Erleuchtung, der dann auch den Frieden im Herzen schafft. In Römer 5,5 lesen wir dieses bekannte Wort, was Gott getan hat. Da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist, dir und mir, wenn du durch ihn erwählt, wenn du durch ihn herausgerufen worden bist, wenn du sein Eigen bist. Und durch seinen Geist sind wir dann in der Lage, uns Gottes zu rühmen, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. So heißt es weiter in Römer 5, Vers 11. Und diese uns geschenkte Liebe unseres Herrn will uns durch seines Geistes Kraft dazu antreiben, hinfort nicht sich selbst zu leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist, bezeugt die Schrift. Der Gläubige, der sich von diesem Geiste und damit von dem Herrn Jesus Christus leiten lässt, der wird zugleich auch in der nahen Erwartung seines Reiches stehen, sich auf seine Wiederkunft wirklich freuen können. Und so schließen wir mit den letzten Worten, mit den letzten Versen des göttlichen Wortes, Offenbarung 22. Er spricht, der solches bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christi sei mit euch allen. Amen.